Steuerung Alt entfernen. Der Tech-Podcast des Bitkom.
35 Tage. So lange dauert es in Deutschland im Schnitt, bis man einen Termin beim Hautarzt bekommt. Ginge das nicht auch schneller? Und kann das eigene Smartphone den Gang zum Arzt überflüssig machen? Darüber sprechen wir heute mit Leonie Sommer-Eska, der Geschäftsführerin von Online Doktor in Deutschland. Herzlich willkommen, Leonie.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, hier zu sein.
Es wird ja gleich um das Thema Gesundheit gehen. Da ist es schon fast eine Ironie des Schicksals, dass Nina Paulsen, die diesen Podcast normalerweise mit mir moderiert, heute krankheitsbedingt ausfällt. Umso mehr freue ich mich aber, dass bei diesem spannenden Thema meine Bitkom-Kollegin Ariane Schenk mich unterstützt. Ariane ist Bereichsleiterin Health und Pharma beim Digitalverband Bitkom, also wirklich Expertin auf dem Gebiet. Ariane, schön, dass du heute da bist.
Ja, schön, dass ich dabei sein kann. Vielen Dank.
Leonie, steigen wir doch gleich mal ins Thema. Angenommen, ich habe plötzlich einen komischen Hautausschlag. Wie kann mir Online-Doktor da helfen?
Auf onlinedoktor.de erkannst du innerhalb von 48 Stunden eben eine ausführliche und schriftliche Diagnose zum Hautproblem von einem Hautarzt oder einer Hautärztin aus der Region erhalten. Was heißt eben aus der Region? Wir schaffen mit Online-Doktor eben den digitalen Zugang zu einer lokalen Facharztpraxis. Das heißt, wenn du eben bei uns auf die Seite, auf die Plattform kommst, kannst du dir deinen eigenen Wunscharzt oder deine Wunschärztin auswählen und die eben dieses Hautnebenleiden dann anschaut. Und die beantwortet dann eben deine Anfrage schriftlich und du erhältst eben innerhalb dieser Zeitfrist, das ist bei uns im Schnitt aber 7 Stunden, eben eine schriftliche Rückmeldung und weißt dann ganz genau, was du jetzt als nächstes tun kannst.
Das heißt, dann ist man deutlich unter diesen 35 Tagen auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt das eben auch sozusagen die Idee dahinter. Wir wollen eben auch diese Unterversorgung in Deutschland, wodurch ja dieses Problem unter anderem auch entsteht, dass man überhaupt so lange Wartezeiten hat, entgegenwirken eben mit einem digitalen Angebot, dass man eben schnell eine Rückmeldung bekommt, dass einem schnell die Sorgen genommen werden und man eben weiß, so was ist das, eine erste Einschätzung, was kann ich jetzt machen? Und meistens ist eben dem Patienten oder der Patientin dann so gut geholfen, dass er eben dann danach auch nicht mehr nochmal vor Ort einen Arzt aufsuchen muss. Also das heißt, nur in 15% der Fälle, die über Online-Doktor eingereicht werden, muss der Patient oder die Patientin danach überhaupt noch einen Hautarzt oder eine Hautärztin vor Ort aufsuchen.
Und nochmal zum Praktischen. Das heißt, ich nehme mein Smartphone, mache dann ein Foto im Prinzip so vor meinem Ausschlag und übersende den dann an die Hautärztin oder den Hautarzt.
Genau, also wir haben einen Chat-Assistenten entwickelt, der dir Fragen stellen wird zu deinem Hautproblem. Das spiegelt so ein bisschen halt das Gespräch wieder, was man auch in der Praxis vor Ort hätte. Also werden halt Fragen zu den Beschwerden, Symptomen, Vorgeschichte etc. gestellt. Und dann machst du eben zusätzlich noch 3 Fotoaufnahmen von dem Hautleiden, lädst das Ganze hoch und wir übermitteln diese Informationen dann strukturiert an den ausgewählten Hautarzt oder die ausgewählte Hautärztin.
Du sagtest eben, nur 15% circa brauchen danach noch eine weitere Behandlung. Kannst du einmal so zur Einschätzung sagen, was sind so die Standarddiagnosen und die typischen Probleme, die ihr sehr, sehr gut telemedizinisch behandeln und beraten könnt?
Ja, also eigentlich ist das, was man im digitalen Kontext sozusagen eingereicht wird, ist eigentlich sehr ähnlich zu dem, was in der Praxis vor Ort dann aufkommt. Das sind eben vor allem Themen wie Ekzeme in unterschiedlichen Varianten und auch Akne natürlich ganz häufig, insbesondere bei jüngeren Patienten und Patientinnen. Aber wir sehen auch ganz, ganz viele Patienten, die mit chronischen Erkrankungen auf uns zukommen. Also zum Beispiel Schuppenflechte oder Neurodermitis, die entweder eben das noch lieber denen diagnostiziert wurde oder aber die sich halt eine Zweitmeinung wünschen oder eben weil sie bisher nicht die richtige Therapie erhalten haben. Also da ist das Spektrum schon sehr, sehr groß an Hautkrankheiten, was über Online-Doktor auch eingereicht wird.
Könnt ihr auch die typischen Vorsorgeuntersuchungen, die ja gerade im Hauterkrankungsscreening gemacht werden, könnt ihr auch diese abbilden?
Da sprichst du jetzt wahrscheinlich ja das so Muttermal-Screening an, also das Hautkrebs-Screening. Ja, genau. Also grundsätzlich ist schon so, dass man ein auffälliges Muttermal auch bei Online-Doktor einreichen kann. Es gibt natürlich aktuell einfach sozusagen technologische Grenzen, weil ein Smartphone kann nicht auf ein Muttermal super nah drauf fokussieren, wie das jetzt ein Auflichtmikroskop kann. Aber der Arzt oder die Ärztin kann schon eine erste Einschätzung machen, ob das jetzt eher gefährlich aussieht oder eben weniger gefährlich. Aber ganz klar, wenn es jetzt darum geht, eine vollumfängliche Betrachtung des Körpers zu machen, eben nach Auffälligkeiten, dann ist dafür natürlich der Besuch in der Praxis dann auch besser.
Du hast gerade schon auf die Grenzen hingewiesen, die eher technologischer Natur sind. Habt ihr auch so ein bisschen Erfahrungen von Seiten der Patienten und Patientinnen im Sinne der Akzeptanz, wo so die persönliche Grenze, wo man sagt, da möchte ich jetzt kein Foto machen oder möchte das einfach vor Ort klären? Gibt es da so bestimmte Cases?
Ja, das ist ganz lustig, weil eigentlich ist es genau umgekehrt. Man würde ja vielleicht denken, ich will jetzt vielleicht von bestimmten Hautregionen kein Foto machen und das dann irgendwo abschicken. Aber es ist ja gerade so, dass insbesondere bei Hautleiden das oft mit Schamgefühl auch einhergeht bei den Patienten und Patientinnen. Und die möchten dann gar nicht diesen entblößenden Moment vielleicht vom Arzt oder der Ärztin haben. Und gerade deswegen, dann gehen sie eher zu digitalen Tools, weil sie das so ein bisschen halt anonymer für sie ist. Da können sie sich auch erstmal eben das alles in Ruhe abfotografieren, dort halt einsenden, eine erste Einschätzung bekommen und dann halt eben, wenn es halt notwendig ist, vielleicht doch nochmal vor Ort zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen. Das sehen wir eigentlich nicht, dass das Hemmnisse bei den Patienten oder Patienten sind.
Kannst du denn generell sagen, wer so eure Patientinnen und Patienten sind? Also was vielleicht Alter betrifft oder ja, sonstige Merkmale?
Also grundsätzlich ist eigentlich das komplette Altersspektrum bei Online-Doktor vertreten. Also unsere jüngste Patientin war einen Tag alt und die älteste 99 Jahre. Also da sieht man alles ist da. Es gibt natürlich einen kleinen Bias Richtung der jüngeren Altersgruppe, so zwischen 25 und 45 Jahren. Liegt natürlich auch nahe, weil es halt eben digitales Produkt ist und diese Altersgruppe einfach mehr zutraut vielleicht auch. Aber wir sehen auch ganz, ganz stark die Nutzung bei über 50-Jährigen. Und dort ist es ja heute auch so, dass man auch als 65, 70-Jähriger oder wie auch immer sehr gut ein Smartphone bedienen kann. Und das ist auch der Vorteil unseres Tools. Es ist wirklich super niederschwellig. Es ist einfach zu bedienen. Und das kriegen wir auch so gespiegelt von den Patientinnen und Patienten. Also da ist Alter, glaube ich, heute nicht mehr so eine starke Hürde. Und dazu kommt eben, wir arbeiten ja mit niedergelassenen Hautärzten und Hautärzten zusammen, die alle selber in eigener Praxis tätig sind oder in Anstellung sind. Das sind insgesamt, also in der Dachregion, über 600 Hautärztinnen und Hautärzte, mit denen wir zusammenarbeiten, die natürlich auch ihre eigenen Patienten über unsere Plattform behandeln. Das heißt, die kommunizieren das dann auch an ihre Bestandspatienten, dass es eben dieses Angebot gibt. Und wenn natürlich so eine Empfehlung dann von dem eigenen Hautarzt oder der eigenen Hautärztin kommt, dann würde ich dem ja auch noch viel, viel mehr vertrauen oder vertrauen die Patienten einfach noch viel mehr da drauf. Und deswegen sehen wir dann auch eben bei den älteren Personen da keine Ängste oder Hemmnisse, sowas zu nutzen.
Wie sieht denn das auf Seiten eurer Ärzte und Ärztinnen aus? Habt ihr viel Mühe gebraucht, die zu überzeugen? Oder erkennt ihr da bestimmte Ärztegruppen, die motiviert sind und sagen, das bringt uns? Oder was ist einfach die Rückmeldung seitens der Ärzte und Ärztinnen?
Die Rückmeldung ist extremst positiv. Wir sind damals, also 2016, sind wir in der Schweiz gegründet worden. Die Idee stammt auch von einem Dermatologen, Dr. Paul Scheidegger, der eben selber einer unserer Co-Founder ist. Er hat das zusammen mit zwei Business-Experten Tobias Wolf und Philipp Wustrow eben Ende 2016 gegründet. In der Schweiz haben wir heute schon eben 25% der niedergelassenen Hautärzte und Hautärztinnen, die mit uns zusammenarbeiten. Also dort ist es nutzt es eben fast jeder vierte Hautarzt oder Hautärztin. Und in Deutschland wiederum, wo wir jetzt im Herbst 2019 gestartet sind, haben wir eine Exklusivpartnerschaft mit dem Berufsverband der deutschen Dermatologen. Das sieht man auch, wir haben auch ein bisschen anderes Branding in Deutschland. Das ist eben ein Co-Branding mit dem BVDD. Und das Produkt wird halt eben auch als Produkt vom Verband eben für die eigenen Mitglieder platziert. Und deswegen hatten wir einen extrem guten Start auch in Deutschland. Wir haben, glaube ich, innerhalb der ersten 2 bis 3 Monate schon 150 Hautärzte und Hautärztinnen, die mitgemacht haben, weil natürlich irgendwie auch durch die Kooperation gleiche Vertrauen entstanden ist auf der Seite der Hautärzte und Hautärztinnen und die halt einfach einen extremen Vorteil irgendwie in dem Produkt auch sehen.
Wenn ihr nochmal auf die Ärzte schaut, gerade in Deutschland, Ist da jeder gleich offen für so ein digitales Angebot? Weil gerade hat man manchmal so einen Eindruck, was die Gesundheitsbranche in Deutschland betrifft, ist ja alles relativ langsam, wenn es Richtung Digitalisierung und online geht.
Ja, das sieht man oder hört man ja sehr häufig. Insbesondere wenn man auf die mediale Berichterstattung schaut, hat man ja sehr stark den Eindruck, dass Ärzte und Ärztinnen sich gegen die Digitalisierung stellen. Aber den Eindruck haben wir im Bereich der Dermatologie eigentlich nicht. Also kommen wir nochmal auf den Berufsverband zurück. Eben, warum haben die so eine Partnerschaft mit uns gemacht? Warum sind die mit uns so eine Exklusivkooperation eingegangen? Das ist eben genau aus dem Gedanken heraus zu sagen, hey, wir wissen, die Digitalisierung kommt und die wird auch Veränderungen mit sich bringen. Aber wir wollen halt nicht, dass diese Veränderung uns aufdoktriniert wird, sondern wir wollen sie mitgestalten. Das heißt, wir wollen entscheiden, welche Tools unsere Ärzte und Ärztinnen, unsere Mitglieder halt einsetzen, wie wird die Digitalisierung halt zukünftig aussehen im Bereich der Dermatologie und haben sich deswegen eben dann auf die Suche gemacht nach möglichen Anbietern, mit denen sie eben zusammenarbeiten können, um dieses eben dann ihren Mitgliedern auch dann entsprechend zu präsentieren. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, den man gehen muss. Man muss halt eben, deswegen ist es für uns auch so wichtig, dass wir halt unser Produkt halt auch aus der Mitte der Ärzte heraus entwickeln zum Wohle der Patienten und Patienten und halt nicht sagen, hier ist ein Tool, das ist super für den Patienten und Ärzte, schaut doch einfach, was ihr damit macht. Sondern das sehen wir halt überhaupt nicht, sondern wir sind überzeugt, dass man Digitalisierung mit dem bestehenden System, mit den Leistungserbringern zusammengestalten muss und nur so eigentlich auch erfolgreich sein kann.
Was bedeutet Exklusivpartnerschaft? Steht das nur den Mitgliedsärzten zur Verfügung oder können das auch andere Ärzte nutzen?
Nee, das kann jeder Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten in Deutschland kann das nutzen. Das Exklusiv heißt einfach, dass wir quasi das einzige Startup-Unternehmen sind, mit dem der Verband auf dieser Ebene kooperiert.
Könnt ihr aus der Erfahrung sagen, wie dann so der Impuls eigentlich ist? Kommen dann die Patientinnen und Patienten zum Arzt und sagen, hey, ich habe von dem Tool gehört, bietet ihr das auch an? Oder ist es dann doch eher so, dass dann über den Verband an die Ärzte das kommt und die Ärzte das dann an die Patientinnen und Patienten herantragen?
Die Patienten kommen über ganz unterschiedliche Kanäle. Das ist eben zum einen über die Hautärzte und Hautärztinnen selber, die das einfach direkt an ihre Patienten stammen. Kommunizieren, dann betreiben wir natürlich auch eigene Kommunikation über Online-Doktor, halt, dass wir eben mediale Arbeit betreiben, natürlich auch irgendwo Online-Anzeigen schalten, was man halt alles so kennt im Online-Marketing-Kontext, Social Media etc. Also da können die Patienten über unterschiedlichste Kanäle kommen und vor allem kommen bei uns auch Patienten und Patientinnen über die Kooperationen mit den gesetzlichen Krankenkassen, die wir haben. Also wir sind in Deutschland der einzige Teledermatologie-Anbieter, der Kooperationen mit den gesetzlichen Krankenversicherten hat. Wir haben jetzt mittlerweile 40 Krankenkassen, mit denen wir zusammenarbeiten und die Kosten eben für ihre Versicherten übernehmen und das Angebot dann natürlich auch entsprechend an ihre Versicherten kommunizieren. Und dadurch kriegen wir halt natürlich auch eben neue Patientinnen und Patientinnen, die Online-Doktor nutzen.
Das heißt rein praktisch, wenn ich dann eben ja eure Leistung nutze, zum Hautarzt gehe, dann wird es ähnlich abgerechnet, wie wenn ich ja sonst einen Termin beim Hautarzt habe über die Krankenkasse oder wie ist da das Prozedere?
Genau, also es wird halt unterschieden zwischen Patienten, die privat versichert sind, die können das nutzen, erhalten dann eine Rechnung, die nach GOE ausgestellt wird und können die ganz normal zur Erstattung bei ihrer privaten Krankenversicherung einreichen. Und bei den gesetzlich Versicherten ist es so, dass es heute eben die asynchrone Telemedizin ist noch nicht erstattbar über den EBM-Katalog, also über die normale Grundversorgung. Das heißt eben dort, entweder nutzt man das als Selbstzahler oder eben in unserem Fall, wenn man versichert ist bei einem der 40 teilnehmenden Krankenversicherungen, dann kann man das Angebot eben ohne Zahlung nutzen und die Abrechnung findet dann eben direkt zwischen Online-Doktor und der entsprechenden Krankenversicherung statt.
Woher weiß ich als Patientin, ob meine Krankenversicherung das bezahlt? Ist da euer Eindruck, dass die Krankenversicherungen informieren oder bietet ihr die Möglichkeit, Patienten und Patientinnen zu informieren einer möglichen Kostenübernahme?
Also beides. Auf der einen Seite kann man bei uns, wenn man auf die Plattform geht, also onlinedoktor.de, bevor man in den Prozess startet, gibt man seine Versicherung an und dann kriegt man halt die Information, super, die Kosten werden übernommen, du kannst jetzt fortfahren oder eben ja, du müsstest die Kosten halt selber tragen im Falle, wenn die Versicherung jetzt noch nicht mit uns kooperiert. Und auf der anderen Seite eben kommunizieren die Versicherungen das auch direkt an ihre Versicherten über eben Newsletter oder wenn es Magazine gibt, Social Media über unterschiedliche Kanäle. Aber die machen sie dann auf jeden Fall auch über ihre eigenen Kommunikationskanäle aufmerksam.
Hier nochmal die Frage, nochmal zu der Ärzte-Sicht auf das Ganze. Wie können die Ärzte und Ärztinnen die Leistungen, die sie erbringen, abrechnen? Läuft es über ihre Praxis oder müssen auch die Ärzte und Ärztinnen da Sonderwege gehen?
Nee, also das Schöne ist für die Ärzte, dass wir quasi die Abrechnung machen. Das heißt, wir machen die sowohl für die privatärztlichen Fälle als auch für die gesetzlichen Krankenkassenkooperationen machen wir die Abrechnung und übermitteln dann das Geld oder das Honorar des Arztes quasi direkt an den Arzt oder die Ärztin. Also die haben damit eigentlich dann gar keinen Aufwand.
Schauen wir vielleicht noch auf das ganz große Thema Sicherheit. Also gerade dann, wenn es um ja, Patientinnen und Patientendaten geht, gerade wenn es um Gesundheiten geht, spielt das Thema Sicherheit, Datensicherheit eine ganz große Rolle. Wie sieht es da bei euch aus? Also wie ist da der Ablauf und wie stellt ihr sicher, dass die Daten dann wirklich sicher sind?
Datensicherheit ist bei uns an oberster Stelle, das auf jeden Fall erstmal vorab gesagt. Wir sind ja ein gekennzeichnetes Medizinprodukt. Das heißt, dadurch unterliegen wir schon einfach Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Zusätzlich dazu nutzen wir die modernsten Verschlüsselungstechnologien. Bei uns sind eben zum Beispiel die Bilddaten getrennt von den Symptom- und Patientendaten abgespeichert. Und auch in der Übermittlung von der Handlungsempfehlung der Diagnose an den Patienten zum Beispiel arbeiten wir mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung. Was heißt das? Ich erhalte eben als Patient oder Patient eine E-Mail mit einem Link, dann klicke ich auf diesen Link und komme dann zu einer Seite, wo ich das PDF eben mit dieser Handlungsempfehlung herunterladen kann. Ich kann dieses aber erst öffnen, nachdem ich einen mir separat zugesandten SMS-Code eingebe. Genau, und damit stellen wir halt sicher, dass es halt dann auch entsprechend diese sensiblen Gesundheitsinformationen nicht an jemand anderen geraten können.
Du sprachst eben davon, dass asynchrone Kommunikation oder asynchrone Behandlung nicht regelhaft erstattungsfähig ist. Könntest du das nochmal kurz unterscheiden, synchrone Behandlung und asynchrone Behandlung und was da der Unterschied ist?
Genau, also eben vielleicht dieser Begriff asynchron ist nicht jedem so bekannt. Was heißt das genau? Also asynchron heißt eben, dass wir auf eine schriftliche und zeitversetzte Kommunikation setzen. Das heißt, der Patient und der Arzt und die Ärztin reden halt nicht live, wie man das sonst euch kennt, über Videotelefonie oder ein Telefon, sondern eben zeitversetzt und schriftlich. Und eben der andere Fall, also die synchrone Telemedizin, das ist eben die Videosprechstunde oder eine Telefonsprechstunde, die ja eben heutzutage schon abrechnungsfähig ist, aber eben diese asynchrone Technologie noch nicht.
Wie bewertet ihr das? Oder was sind die Gründe, die euch genannt werden?
Ja, wie bewerten wir das? Also es ist natürlich erstmal ein bisschen kurz gedacht. Vielleicht könnte man im ersten Moment denken, dass man einfach allgemein, wenn man über Telemedizin heute gesprochen wird, halt super oft das gleichsetzt mit dem Begriff Videosprechstunde. Das ist ja schon mal falsch, weil Telemedizin bedeutet so viel mehr. Also das bedeutet halt eben nicht nur eben die Live-Übertragung irgendwie von Arzt und Patient über ein digitales Medium, sondern kann eben auch die schriftliche Kommunikation sein. Und das ist erstmal schade, dass das so bewertet wird oder dass man heute halt eben das so eingrenzt. Wir sehen aber auch, dass da schon Bewegungen sind in die Richtung. Wir gehen auch davon aus, dass das irgendwann auch hinzugefasst wird. Heute funktioniert eben für uns, ist es ja so, dass trotzdem eben sehr, sehr, sehr viele Patienten heute das trotzdem schon kostenfrei nutzen können. Da sind wir ja super dankbar für. Aber klar, perspektivisch gesehen sollte das halt auch für alle zugänglich sein. Also wir möchten natürlich, deswegen machen wir ja auch diese Kooperationen, weil wir denken, dieser Selbstzahlermarkt, das ist nicht der Weg, den wir gehen möchten, sondern möchten halt, dass fachärztliche Versorgung für jeden zugänglich ist.
Du hast gesagt, Ende 2019 seid ihr gestartet in Deutschland. Wenn du jetzt mal zurückschaust auf die letzten 2,5 Jahre, was hat sich da getan? Hat sich da schon was getan, gerade in Richtung Digitalisierung, auch des Gesundheitswesens und überhaupt der Medizin?
Ja, auf jeden Fall. Es hat sich extrem viel bewegt in den letzten Jahren. Also wenn man mal sozusagen noch mal ein Jahr zurückdreht, also ins 2018 schaut, bis dahin war ja Fernbehandlung in Deutschland verboten. Das heißt, dort in 2018 durfte ein Arzt oder eine Ärztin noch nicht mal einen Patienten oder eine Patientin digital behandeln. Eben dann 2018 wurde das dann gekippt, das Fernbehandlungsverbot, und sozusagen die Leitplanken gelegt für die digitale Behandlung. Aber das heißt ja auch nicht, dass das dann sofort von einem Tag auf den anderen alle dann machen. Weil es gab immer noch viele Fragen damals. So, was heißt das jetzt? Für welche Fälle kann ich das denn jetzt trotzdem nutzen? Also für welche Erkrankungsgebiete überhaupt? Ist das gedeckt von meiner Haftpflichtversicherung? Was passiert, wenn ich einen Patienten oder Patienten falsch behandle? Es sind viele, viele Fragen, die dann trotzdem noch offen waren. Und deswegen, wenn man jetzt mal dann heute nach vorne spult, also eben noch nicht mal 4 Jahre später, wenn man, das hat sich so extrem viel weiterentwickelt, hat Corona auch mit reingespielt, Anfang 2020, viele waren zu Hause verängstigt, viele Praxen waren auch einfach geschlossen. Das heißt, die Ärzte und Ärztinnen mussten dann auch Alternativen finden, wie sie ihre Patienten und Patientinnen dann auch behandeln können. Aber das Schöne ist, dass diese Entwicklung nicht mehr zurückgegangen ist. Also das Telemedizin ist jetzt da. Und nicht nur Telemedizin, sondern auch in anderen Bereichen kommt die Digitalisierung immer, immer mehr rein. Also wenn man jetzt auch auf die digitalen Gesundheitsanwendungen schaut, das ist ja auch eigentlich ein großer Meilenstein in Deutschland, dass die jetzt erstattet werden, dass jedem Patienten das zugänglich gemacht wird. Von daher hat sich extrem viel bewegt in den letzten Jahren. Und da hat natürlich auch die Politik einen großen Anteil dran gehabt. Wenn man den vorherigen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn anschaut, der hat einfach super viele Dinge in die Wege geleitet. Vielleicht auch teilweise zu viel gewollt, aber ich denke, dass das der richtige Weg war, einfach zu sagen, wir wollen jetzt einfach mal alles probieren. Und klar, funktioniert nicht alles, aber einfach mal den Ball ins Rollen zu bringen, das war der richtige Ansatz.
Wie würdest du denn generell den Stand der Tele- oder Online-Medizin in Deutschland beschreiben jetzt?
Also wir sind schon sehr, sehr, sehr weit gekommen und extrem viele Menschen nutzen schon Telemedizin. Aber wir stehen trotzdem auch immer noch am Anfang. Das heißt, es gibt immer noch auch Hürden auf Seiten der Patienten und Patientinnen, weil es ist ja auch irgendwie eine Verhaltensänderung, die man dort irgendwie hervorbringen muss. Also mal der Patient heute, wenn man ja ein Problem hat, also kann ja ein Hauptproblem oder irgendwas anderes sein, was mache ich dann? Dann rufe ich meinen Arzt oder meine Ärztin an, versuche einen Termin zu bekommen, gehe dann dahin und werde dann da vor Ort versorgt. Und eben diese Verhaltensänderung hinzubekommen, zu sagen, hey, ich habe ein Problem, aber ich kann das ja auch digital machen, das geht halt nicht von einem Tag auf den anderen, weil da muss, es ist natürlich auch einfach, hat mit Vertrauen zu tun, gegenüber diesen Angeboten, was man halt schaffen muss, einfach allgemein Aufklärung, man muss irgendwie, die Patienten denken vielleicht auch, ist das dann überhaupt genauso gut, was ich dann da bekomme online, wie als wenn ich jetzt vor Ort zum Arzt oder zur Ärztin geht. Und das sind einfach noch so ein paar Hemmnisse, die man dort aufbrechen muss. Aber was wir sehen ist, wenn sobald ein Patient oder Patientin unser Angebot in Anspruch genommen hat, dann kommt dieser Begeisterungseffekt. Weil die dann sagen, wow, das ist ja total super, ich habe so schnell eine Rückmeldung bekommen, die ist total ausführlich, ganz einfach verständlich. Ich weiß ganz genau, was ich habe, was ich jetzt machen muss. Und vor allem, wenn ich jetzt irgendwie mal in ein, zwei Wochen oder später auch nochmal, kann ich nochmal drauf gucken und mich dann nochmal einlesen, was der Arzt oder die Ärztin dann dort geschrieben hat, was ja oft auch in der Praxis dann nicht möglich ist. Da sagt der Arzt oder die Ärztin dann irgendwas und man sagt so, okay, ja, habe ich verstanden. Und dann eine halbe Stunde später hat man es wahrscheinlich schon wieder vergessen und weiß dann vielleicht auch gar nicht, was man jetzt wirklich hat.
Was wäre denn, du hast jetzt schon zusammengefasst, es tut sich wahnsinnig viel und hat sich viel getan, aber sicherlich gibt es noch Hürden und ihr seid noch nicht am Ziel eurer Ideen, die ihr sicherlich habt für eine digitale Gesundheitsversorgung. Was wäre so euer Ziel, wo ihr sagt, wenn wir das alles anbieten könnten, dann hätten wir wirklich eine gute digitale telemedizinische Gesundheitsversorgung. Was fehlt euch noch?
Ja, unsere Vision ist es eben, den Arztbesuch durch einen Digital-First-Ansatz zu transformieren und dadurch eben ein besseres und nachhaltigeres Gesundheitssystem zu schaffen. Und was meinen wir mit Digital-First? Das heißt, dass wir eben den digitalen Austausch zwischen dem ärztlichen Personal und Personen eben mit einem Hautleiden neben dem Praxisbesuch eigentlich ein fester Bestandteil der Kommunikation wird. Das heißt nicht, dass kein Kontakt mehr in der Praxis stattfindet, sondern diese persönliche Interaktion um die digitale Komponente erweitert wird. Dass man halt dort, wo es halt sinnvoll ist und sinnvoll ist, eben den Patienten oder die Patientin digital behandelt. Und wenn es aber notwendig ist, dann auch in die Versorgung vor Ort dann auch weiterleitet. Und deswegen eben arbeiten wir ja eben mit so vielen Hautärztinnen und Hautärzten zusammen auf die ganze Bundesrepublik verteilt, weil wir genau das auch sehen. Die Patientinnen und Patienten, die wollen ihren Hautarzt oder ihre Hautärztin auswählen. Die wollen wissen, wer sich das Ganze halt auch anschaut. Und deswegen auch diese Wunscharztwahl, die wir bei uns auf der Plattform haben. Und in den meisten Fällen wählen die Patienten dann auch einen Arzt, der bei ihnen in der Nähe ist. Einfach mit diesem Hintergedanken, falls ein behandlungsberechtigter Befund rauskommt, kann ich diesen Arzt oder Ärztin auch vor Ort dann aufsuchen. Und das ist genau das, was wir schaffen wollen. Einfach diese Verbindung zwischen digital und physisch. Gibt da ja schon unterschiedliche Begriffe, Hybrid, Phygital, um eben diese Versorgung effizienter zu gestalten und auch nachhaltig zu verbessern.
Also letztlich geht es euch darum, dass jeder Arzt und jeder Patient auswählen kann, was gerade das Angemessene ist. Und genauso könnte man ja in deinem Beispiel danach auch wieder in die digitale Weiterbehandlung und Nachbehandlung gehen.
Genau, genau so ist es. Also man kann eben eine Ersteinschätzung machen über das digitale Medium. Dann, wenn man zum Beispiel in Richtung chronische Erkrankungen schaut, ist wahrscheinlich auch nochmal ein Vor-Ort-Besuch notwendig. Aber dann, wenn man dann nachguckt eben im Bereich Monitoring, dann kann man das wieder in dem digitalen Kontext stattfinden lassen. Oder wenn man an Operationen schaut, dort müssen ja dann auch Nachkontrollen stattfinden. Die Operation kann natürlich nicht digital stattfinden, aber eben diese Nachkontrollen dann umso besser. Und das ist einfach, wir möchten eben dort das digitale Tool einsetzen, wo es eben sinnvoll ist genau dadurch halt dieses physische und digitale, wie gesagt, verbinden.
Ihr habt also noch große Visionen und Ideen, nicht nur wie sich die Technologie weiterentwickeln kann, sondern wirklich die Versorgung dahinter eigentlich ändern kann und anpassen kann. Was wäre denn, wir haben jetzt einen neuen Gesundheitsminister, was wäre dein Wunsch, wenn du dir einen Wunsch wünschen dürftest, was er jetzt umsetzen sollte, damit ihr eure Pläne und Visionen verwirklichen könnt?
Ein Wunsch wäre, dass wenn eben diese digitale Versorgung weiter gefördert wird, halt auch im Rahmen der Regelversorgung, dass halt auch die Ärzte und Ärztinnen entsprechend vergütet werden, dass halt auch gefördert wird, dass sie diese digitalen Tools einsetzen. Weil wenn die Vergütung auch schlechter ist als das, was sie vor Ort sozusagen in der Behandlung vor Ort bekommen würden, dann werden sie es halt nicht machen. Und das ist halt eben auch ein essentieller Punkt. Also es muss ja so gestaltet werden für die Ärzte und Ärztinnen, dass sie effizienter agieren können und auch besser ihre Praxisprozesse steuern können. Das passiert aber natürlich nicht. Diesen Wandel kriegt man nicht hin, wenn die Rahmenbedingungen halt nicht stimmen.
Danke dir, Leonie. Wir sind jetzt schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Da gibt es ja immer die Standardkategorie mit drei Fragen, die wir auch dir gerne stellen möchten. Die erste Frage ist, welchen Social-Media-Account könntest du empfehlen?
Ich würde natürlich als erstes Online-Doktor sagen. Ich folge Verena Pauster. Die ist auch Gründerin selber und eine ganz, ganz inspirierende Frau, die schon super viel erreicht hat. Und für mich einfach jemand, wo ich hin zur Ausschau.
Klingt auf jeden Fall spannend. Zweite Frage, welches Buch hast du zuletzt gelesen oder kannst du generell empfehlen?
Im Grunde gut, heißt das. Der Autor, da bin ich immer so schlecht mit den Namen zu merken. Dort geht es aber darum, eben, dass der Mensch eben im Grunde eben gut ist und eben, dass man heute ja oft das Gefühl bekommt, dass irgendwie durch Neid oder auch Kriege, die entstehen, dass wir Menschen irgendwie den anderen eben Schaden zufügen wollen. Aber er schaut es halt aufgrund der Geschichte und Evolution halt an und auch Studien, die es zu bestimmten Themen gibt, um zu untersuchen eben, dass ob der Mensch eigentlich im Grunde doch eben immer Positives will und Positives für die anderen und eben nicht, wie es heute auch scheint, wenn man halt auch viel Medien oder mit Medien konfrontiert ist, wo ja immer Schlagzeilen sind, schlechte Nachrichten, das Gefühl bekommt, die Welt ist schlecht, alle Menschen sind schlecht. Das baut sehr auf, das Buch.
Das Buch kann ich tatsächlich auch empfehlen und ich musste aber parallel jetzt auch googeln, wie der Autor heißt. Er heißt Rutger Bregmann. Ist wirklich so ein empfehlendes Buch. Und als letzte Frage, was machst du, ja, um dich mal total zu entspannen, wenn du gar nichts mit Medizin und Online-Doktor machen willst?
Fahrradfahren tatsächlich, also unterschiedlich, also sowohl Rennrad als auch Gravelbike, so ein bisschen im Wald, einfach mal auspowern, rauskommen, Natur genießen, da komme ich auf jeden Fall runter.
Klingt spannend und schön. Danke dir für das Gespräch auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben gelernt, 35 Tage warten ist nicht unbedingt das, was heute noch nötig ist. Es gibt andere Alternativen, spannende Alternativen. Wir haben auch gelernt, dass sich in den letzten 2-3 Jahren gerade in Richtung Tele- und Online-Medizin in Deutschland eine ganze Menge getan hat. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich in den nächsten Jahren weitergeben wird. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank euch, hat sehr viel Spaß gemacht.
Und alle Infos zum Podcast gibt es auch auf www.bitkom.org/podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.